Einen wunderschönen guten Morgen, Bonjour und Moin Moin aus Hamburg. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Manu und ich bin unterwegs. Heute bei einem Interview bei Ubisoft mit Patrick Pluart und Jeffrey Jollaham, der stellvertretend erstmal der Creative Director, der Franzose, und Lead Writer Jeffrey Jollaham. Die haben zusammen Child of Light gemacht, was wir uns heute angeschaut haben. Und deswegen wird der Podcast auch zweigeteilt sein. Zum einen das Interview mit den beiden Herren. Und dann habe ich mir den Markus geschnappt von Superlevel und habe mit ihm noch ein wenig über das Spiel gesprochen. Deswegen der Podcast eben zuerst das Interview, circa 15 Minuten, und danach unsere Eindrücke von der Anspielsession. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass solche Reisen möglich sind, dank der Patreon-Kampagne. Da habe ich mir zum einen natürlich ein schönes Aufnahmegerät besorgt, um die zwei Herren zu interviewen. Und natürlich auch ein wenig die Besenkosten damit bezahlt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wer das noch nicht getan hat, kann sich das gerne angucken auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr mehr Interviews wollt, mehr Folgen und so weiter. Dort gibt's dann die Details. Patreon mit E geschrieben, patreon.com/insertmoin. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview und mit der Zusammenfassung von unserer Child of Light Anspielsession. Hi guys.
Hi, good morning.
Maybe you should introduce yourself to our listeners. Maybe we start with you.
My name is Patrick Pluart. I'm a creative director on Child of Light. Mm-hmm.
And I'm Jeffrey O'Hallam. I'm the lead writer of Child of Light, or the only writer.
The lead writer is the only one, right?
I have an invisible team of mice that I order around.
Could you tell us a little bit about Child of Light? What was your intention for Child of Light?
So Child of Light is a, you know, turn-based RPG, 2D, and it's in, you know, in a watercolor art style. Mm-hmm. The idea was, you know, to original idea was to, you know, what if we could make an RPG like in the tradition of Final Fantasy, mm-hmm. and instead of using the pixel version, what if you use the concept art directly in game to create like the feeling of playing on a painting? So that's the kind of the initial like idea of what the game is. Mm.
And then we had a wonderful opportunity with the story to create something that's a coming of age story, and Aurora Levels, which is part of the JRPG style. You know, you go up in level. Mm. And so we thought it'd be a great idea to, you know, connect the story of gathering experience with the player gathering XP and leveling. Mm-hmm.
So yeah, it's really inspired by, you know, the classic fairy tales. So, you know, fairy tales are about, you know, children kind of facing the harsh reality of the adult world, but, you know, told through more symbolic, you know, symbols. So, for example, you know, little Red Riding Hood, you know, she's dressed in a red cape, red being like, you know, that she's now sexually mature with, you know, her periods and things like that. And then the big bad wolf is the, you know, the dangerous man out there in the forest. So, you know, it's told through, you know, a poetic kind of way so that you can introduce that to, you know, children. But at the same time, it's about, you know, be careful because, you know, the world out there is dangerous. So then that's a lesson.
And we wanted to create something much more modern, mm-hmm. You know, to update that concept today.
Well, in terms of the modernism, it's the idea of, it's mostly the idea of, you know, there's no Prince Charming in this game. So, you know, there's a notion, I think it's a dangerous idea for that we're teaching children that, you know, it's like just sit down, lie down, wait, Prince Charming is coming. Mm-hmm. So instead, you know, I don't think it's, you know, appropriate for today. So the idea is, you know what? It's a little girl and she takes the sword and she has to empower herself and use the power that she has, mm-hmm. to help others. So I think in that sense, that's why it's still using kind of the symbolism of the fairy tale, but it's something.
It's a modern version of the
exactly.
fairy tale.
Well, and at the same time, we wanted to return to a period before Disney, before whitewashed mm-hmm. fairy tales, where there's a lot of danger and stakes are really high, and we wanted to make something for everyone. So it's not really a children's fairy tale, although I think children will really appreciate it. It's for all ages, and Aurora's journey is dark and journeys deep into the old forests of Eastern Europe, that kind of feeling of being lost and afraid. So we wanted to play with that.
Yeah. At the same time, it's not bloody like some grim fairy tales.
Yeah, it's not like The Little Mermaid.
But still, I think it's done in a, I think in a respectful or it's not childish.
Yeah.
I think
it's still very mystic and
yeah, that's it.
Creepy so, kind of way.
Exact. So you don't expect the severed heads, but at the same time, it's not about just going around singing little songs and stuff like that. So it's not reducing for anybody. So I think people can come at it and still enjoy it.
Did you come up with the story first? Like, did you have a finished idea, or was it a process like during the development that you had to change and go with the flow?
Within the first month, we really came up with the story, and that was very important to our process for video games and why we love working together, I think, because we both believe that a story is a structure underneath a game, and that the gameplay itself should tell the story. Sure. And so we, Pat came and wanted to make a JRPG, and he wanted a fairy tale, a coming of age story, and it all connects to what's going on with Aurora. And so from the very beginning, we came up with, I'd say around 7 or 8 key beats that we were going to go through in the story and in the game itself.
And then you just...
And then it expanded, then the process became back and forth, and the game was being made, and the story was being developed, and there was also several months spent developing the world itself. Mm-hmm. I mean, Child of Light is like opening the door into a dark attic, and you see a little bit of the light of the attic, but there's a lot going on in this world, and there's all these hints and secrets to something much bigger. Mm. And so all of that development time had to happen before even writing the script, so that we understood exactly what was happening in this place inside Lemuria. And then the story was developed as the game was being created.
Did you include like a meta level, like a hidden, again, a hidden message inside that?
There is some
to keep the fairy tale structure?
That, yes. I mean, the story is symbolic, and it's up to players to figure out decide what it means to the world today. But yes, as a writer, I think it's important that you be inspired by discussing a topic that's relevant to culture today. And at the same time, there's also several surprising secrets in the world that kind of spin things. So it's a rich experience.
The whole game is told like a poem in rhymes. Was that an idea that you had like from the beginning, or was it something that you had like a brainstorm idea?
This is a funny story, actually, because Pat came to me within, I was writing the demo, which is what we did first.
Yeah, so I think we struggled with finding the right tone, because it's just like, is it going to be like modern in the way it's told, or it's going to be old English? And then one morning in the shower, I said, you know what, we want to make the playable poem.
The typical shower idea.
Yeah, that's it.
You two were together in the shower?
No.
Okay.
So but
alone.
But it was a two-shower process in the sense that he came, you'll hear this, I had to think about it overnight.
So I even take a shower, but I was fully clothed. So for your listeners,
that's how you wash blue jeans.
You don't have, crazy idea. So as that thing, it's like, you want to make the playable poem. Why don't we just write it all in verse? Because I really love for example, he done that in Cyrano de Bergerac, the movie with Gérard Depardieu in French. And it's really beautiful, and it's kind of strange. And it's so then I pitched the idea. So, why don't you write that? Let's start with the demo, the vertical slice of the game. Let's try that in verse.
But in actuality, what he said was, this is a really crazy idea. Don't do it, but what if it's all in verse? Yeah. And my first reaction, of course, was, whoa, that is so difficult, because I'm seeing the whole script in my head. And then I went home, and again, I thought about it the next morning in the shower, and I started to go, wow, this is so challenging. If I could pull it off, I think it fits the tone of the game. And whoa, here's an opportunity to do a pop culture piece in poetry. Yeah. I mean, that's a once in a lifetime opportunity. And the challenge was exciting. Mm. So I came in the next day and I said, let's do it.
And you added an extra challenge, like all the translations have to be in rhymes as well.
But at the same time, that I think, you know, I didn't communicate it with the translator, but then, you know, through the responsible for localization in the project, it was like everybody was super excited because you know it's a little bit. It's a break from the, you know, traditional grenade stuff. Grenade, he's there, red car. So they really worked hard because it's on every language. Like yesterday we were playing with the Italian, they were really surprised with the, you know, the quality in Italian. So and for me it's, you know, for us it's difficult because I only speak French and English. So then you really have to trust.
Yeah, you have to trust the translations. That they keep the spirit of the game. Yeah.
Well, and I picked a rhyme scheme that was intentionally very workable for that reason, partially, and for tone reasons too. Because if every line rhymed with every other line, it sounds like a Dr. Seuss book, like The Cat in the Hat. And so, again, we wanted to create something that is for all ages. It's not a children's story. So I went back and I looked at one of the most gruesome poems I know, The Rime of the Ancient Mariner. In which, you know, this guy shoots an innocent bird, an albatross, out at sea, and then the whole crew of the ship dies and comes back as zombies. And, you know, it's a very intense, dark poem. And that uses epic ballad form, which is A, B, C, B, where the end of the second line rhymes with the end of the fourth line. And there's a sort of set range of syllables that each line has to be. But that didn't create, it created this rocking momentum, which feels really adult, and at the same time, it allowed for a rhyme scheme that was workable in many languages, because then you only rhyme the second with the fourth line. So it's a little less challenging.
Yeah, transfer to this language. Yeah.
And I think the most challenging one was the Japanese translation, because there's no notion of rhyme in Japanese. So the translator there, Kay, I met him, and he's like, he went with trying to create a kind of a poetic prose in Japanese. So I can't wait to hear feedback from our Japanese players on that.
Let's talk a little bit about the art style.
Yep.
You're using the Rayman Legend engine, the UbiArt engine.
Yep.
Was that like something like Ubisoft tried to pitch inside the studios and they said, who comes up with the best idea for this engine?
Well, not even. I knew about it. About like in 2010, and so I asked, you know, some people in France that I know about some feedback on the engine. I was really intrigued with it, and when I started like early on the project, I worked with the person who was the studio manager at Montpellier at that time, so Benoît Lambert, and he was the game director on Assassin's Creed 2, and was the lead designer, so we knew each other really well. So I sent him like a little email, hey Benoit, how about you send me the, is it possible to send me the engine? And I knew the lead programmer there, David Punset. He was the gameplay programmer on Rainbow Six Vegas with me back in the day. So you know, after a while, you know pretty much everybody in the company. They sent me a version. It was super exciting. And then it's like really early on, I knew I wanted to use the engine. And then it made sense with the idea of like, you know what, we can really make a game that looks like a painting. And that engine was like specially made for that. So while Rayman, it's a little bit more cartoony and in the style, it was, you know, an easy leap to go like, or going to go in a more like painterly art style.
So it came like naturally that you thought about like a game in that art style, and
yes,
the engine was like just there to fit.
It was like a puzzle where all like
pieces come together. Yeah,
yeah, that's it. It's like a 8-piece puzzle. You know, like tuk. so yeah, and you know, that's I'm really happy with that. It's like the idea of like I spent the first like 3 months where there were no programmers. I was waiting for Far Cry 3 and Assassin's Creed 3 to ship because I knew who I wanted to have for the core team. So they would be only available at that time in November 2012 around. So before that, I spent the time to, you know, we wrote the story. I did the art research. Like I had like 500 paintings that I liked. And then in terms of gameplay, I already started to figure out pretty much, you know, what I wanted. So then the kind of the PowerPoint pitch that I made to recruit everybody on the team, and that pitch and with the final result is actually really, really close. It's rare. Generally, you had like an idea and then it kind of goes in multiple directions. But I think that the fact that, you know, the vision was, pretty much set, then it allowed us to finish, you know, a pretty, you know, fairly large game with a, you know, smaller team in like a year.
I think when Pat came up with the pitch for a playable poem at the very beginning, you know, that created this drive to have the artist's hand as close as possible to the game. To remove any kind of blockages from that. When he talks about, you know, this game being about art, it started with the paintings.
The game feels like a playable concept art.
Yeah, exactly. Yeah. Well, he created this mood when he came and it was just two of us in a room. It was like, here are these songs. They make me feel like this. Mm-hmm. He created a soundtrack for the game using sample songs.
I made a little CD and I was ending CDs. Like, you know, take demos, like, oh, this is what the game sounds like.
Okay.
So I think it put everybody in a certain mindset for the game, and I think you could feel it.
Yeah, he had the paintings and that soundtrack, and so then when you could translate that art directly into the game, it creates the same mood that he originally approached with. So,
just one more question. Why turn-based? I'm a real fan of turn-based games, but why do you think like turn-based is back on vogue? Like the last couple of years, a lot of games switched back to the turn-based system.
Well, what I like about it is that it's not action-based. So then, you know, it's kind of like available for everybody, and it creates a sense of, you know, action. In an action-based game, it's really difficult to convey a story because the, you know, the adrenaline and the rhythm makes it so that you're like, action, 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 action. And then there's like a, you know, cut scene. It's like 5 seconds after, like, move on, all right, continue, let's go. You know, can't stop. So then it's like, and personally, so, you know, I like the turn-based and I like the kind of the abstraction in the violence because, you know, it's like I'm fighting somebody. It's not, but, you know, it's where on each side of the screen, it felt like it was theater. It's really theatrical. It's like I'm saying, it's my turn. I'm saying my line. And then the other. So it's kind of a opera set in my mind. So then it made, you know, it made sense for me for that type of game. I really didn't want to have something that was too much twitch. So that it creates like it would still be in that dreamy tone.
From a story perspective, it also works really nicely. Again, through that idea of telling the story through the game. If you think about the game itself as, you know, serving the same purpose as when Pat was talking about fairy tales and how they're metaphors. So in this case, that having that contemplative combat as opposed to twitch-based, what it creates is the sense that Soror's growing up, she's facing obstacles in life, and so we all face obstacles as we grow, and so the battle can be turned into a metaphor for those obstacles, which usually don't involve twitch-based. You know, in our daily life, when we're having combat with other people or situations, it's not twitch-based. Usually it's very much about thought. And so in this case, you have a fairy tale in which Aurora is having these battles all the way through and growing. And so I think that that works very nicely.
Good. Thanks a lot, guys, for your interview. And good luck with the game.
Thank you very much.
I enjoyed playing it, and I'm looking forward to the final release. Thanks. Guys.
Thank you. Bye.
Du bist der Markus. Hallo.
Hallo, Manu.
Warst du eigentlich schon mal da? Ja, gell? Neulich erst.
Ja, wir haben uns heute Mittag gesehen.
Ja, das meinte ich.
Aber nicht, im Podcast war ich noch nicht, nein.
Du warst noch nicht im Podcast.
Du wolltest mich ja dann doch nicht mehr für Rocksmith damals. Wo ich der viel größere Experte gewesen wäre als dein eigentlicher Gast. Ich möchte jetzt nichts gegen den eigentlichen Gast, dessen Namen ich vergessen habe, sagen, aber
Du warst sauer. Deswegen warst du so komisch heute Mittag zu mir. Jetzt verstehe ich.
Deswegen habe ich auch bislang alle anderen Themen abgelehnt.
Auf jeden Fall haben wir beide uns heute Morgen in Hamburg getroffen. Und du stellst dich am besten noch mal kurz vor, wenn du noch nicht so Gast war, dann kenne ich die Hörer ja gar nicht.
Ja, besser ist eigentlich.
Gut, dankeschön.
Also, ich bin Markus. Ich schreibe für Superlevel hauptsächlich über Spiele mit Hakenkreuzen. Hab noch mit einem Studienfreund zusammen den Blog 99leben.de.
Und kennt doch eh keiner.
Ja, ich habe auch mal für die GameStar was geschrieben.
Angeber. Jetzt musst du noch WASD oder so? Warst du da auch schon?
Nein, noch nicht. Die haben noch nicht gefragt.
Na sowas. Ja. Eine Unverschämtheit. Ja, auf jeden Fall haben wir uns ein schönes Spiel angeschaut, nämlich Child of Light. Und darüber dachte ich, können wir uns doch gleich ein bisschen austauschen hier im Podcast. Wird ein Download-Titel werden und nutzt die Rayman Legends Engine, also diese besagte UbiArt Engine, über die wir auch schon in dem Podcast über die Digital Days gesprochen haben, dass da ja einiges in Planung ist. Da gibt's ja noch so ein Rollenspiel, was irgendwie auch kommen wird, gell? So ein Adventure.
Bestimmt.
Ja, und das, was wir jetzt angeguckt haben, ist Child of Light. Erklär doch mal ein bisschen kurz zusammenfassend, was Child of Light überhaupt ist.
Ja, Child of Light ist ein rundenbasierendes Rollenspiel in wunderschöner, märchenhafter Optik. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das ist die Ubisoft-Engine, die auch bei Rayman verwendet wurde. Deswegen sieht alles wirklich wie handgezeichnet aus, trotzdem relativ plastisch auch. Die Story ist an traditionelle Märchen angelehnt. Man spielt eine kleine Prinzessin. Die Story selbst, da haben wir heute Mittag schon drüber gesprochen, die war jetzt bisher, was man so gesehen hat, nicht wirklich interessant. Das Spiel selbst aber hat mir sehr gut gefallen. Insbesondere eben der Artstyle und auch das Kampfsystem war sehr interessant.
Ja, ganz kurz noch zu der Story. Also das, was wir jetzt gesehen haben, mich hat's auch nicht so direkt gepackt, aber die Atmosphäre hat mich dafür sehr gepackt.
Die Atmosphäre war sehr schön, wobei wir auch festgestellt haben, dass die etwas melancholische Musik auf Dauer ein wenig dem Spiel nicht gut tut. Also es zieht ein bisschen runter, obwohl es eigentlich ein bisschen kindlich die Optik ist.
Ja, also du fühlst dich halt wirklich wie in einem Concept Art, was du durchlaufen kannst. Also ja. Man kennt es ja so, diese ist glaube ich ein fester Begriff, oder? Concept Art. Also
Concept Art kann man sagen, ja.
Diese Zeichnungen, bevor wirklich dann die Engine gebaut wird, die gibt's ja dann manchmal so im Booklet oder in den Special Editions. Und hier bei dem Spiel hast du wirklich das Gefühl, du bist in dieser Concept Art drin, weil er halt es so dermaßen handgezeichnet 1:1 als Spielgrafik dann auch daherkommt. Also im Gegensatz zu Rayman Legends und Origins hat's halt auch gar nicht so sehr diesen Comic-Charakter, sondern wirklich so dieses pastellige Wasserfarben-Bilderbuch oder ja. Märchenbuch oder so. Und du hast da diesen Hauptcharakter, der durchläuft, der noch dazu auch schweben kann. Und die Haare von ihr, die flattern nicht im Wind, sondern die wabern so wie, als wenn sie unter Wasser wäre. Obwohl du dich aber nicht unter Wasser befindest. Also dadurch hat das alles so dieses mystische, märchenhafte. Und ich fand aber, dass die Musik da sehr gut dazu gepasst hat. Also natürlich ist sie sehr melancholisch, aber die Story, so das, was da so erzählt wird, dass die eben in dieser Welt da gefangen ist, in dieser Traumwelt und nicht so genau weiß, wie sie da rauskommt und überall irgendwelche komischen Kreaturen lauern, die hatte ja auch nicht was sehr Fröhliches oder Kindliches an sich eigentlich.
Die Welt selber ist natürlich schon relativ düster gestaltet, wobei es natürlich auch ein bisschen Abwechslung bekommt, wenn man dann fliegen kann, in den Himmel aufsteigen. Da ist alles ein bisschen heller. Und auch die erste Stadt, die ich jetzt besichtigen konnte, die war auch relativ fröhlich, nur dass sich dann halt die Musik trotzdem nicht wirklich abwechselt. Mhm. Das meinte ich eher. Also
es kommt noch dazu, dass die ganze Erzählform in Reimen passiert, um eben auch so dieses diese Gedichtstruktur, die ja, wie soll man das sagen? Das ganze Spiel hat halt keine klaren Sätze und keine klaren Dialoge, sondern alles in dieser Reimform geschrieben, was diesen Bilderbuchcharakter eigentlich noch unterstreicht. Und dadurch wirkt es auch so getragen irgendwie. Also ich habe es jetzt auf Englisch umgeschaltet dann irgendwie. Dadurch wirkte es noch ein bisschen schwerer und ein bisschen altenglischer, sage ich mal so, weißt du, mit dem ja. Wie am Ende. Auf Deutsch fand ich es ein bisschen ruppig, aber es liegt halt vielleicht einfach daran, dass der Leadwriter das natürlich halt in einer Sprache geschrieben hat. Also ich meine, das war dieser Jeffrey Joelam, der auch bei Assassin's Creed und so geschrieben hat. Mhm. Hat es komplett alleine geschrieben, hat er gesagt. Und der kümmert sich natürlich nicht um die Übersetzungen. Und die Übersetzer waren natürlich auch relativ frei, die Geschichte so umzuformulieren, dass sie halt auch in die Reimstruktur dann reinpasst. Du hast es auf Deutsch angeguckt?
Ja, habe ich.
Bestätigt sich der Eindruck, dass es da ein bisschen ruppiger war? Oder
ja, es war auf jeden Fall teilweise schon arg holprig, auch von der Metrik her. und ich weiß halt auch nicht, ob es unbedingt hilft, dann gerade in der Übersetzung die Story zu tragen, so in der erzählten Geschichte. Da finde ich, ist die Atmosphäre im Spiel irgendwie der bessere Träger der Geschichte als die Worte, die dann tatsächlich gewechselt werden.
Ja, so viel waren sie auch nicht.
Das waren zum Glück nicht so viele. Waren jetzt auch hauptsächlich mit so Klischeefiguren wie Zwerge, Narren. Hm. Und wir müssen unbedingt noch das Glühwürmchen erwähnen. Denn das spielt ja nun mal eine wirklich gewichtige Rolle in dem Spiel.
Ja, dann lass uns doch ein bisschen über die Mechanik reden. Also die Atmosphäre ist toll. Wir sind ja hier Spieletester. Wir müssen über die Mechanik sprechen. Nee, also die Atmosphäre ist super. Ich freue mich sehr darauf, diese Atmosphäre einzusaugen und diese Welten zu erleben. Und ich denke auch, dass es mit der Story, wie gesagt, jetzt in dieser ersten Stunde oder ersten eineinhalb Stunden war jetzt noch nicht so viel von der Story zu sehen. Aber ich glaube, dass sich das noch ganz gut entwickeln können wird. Ich bin da mal guter Dinge. Es soll ja auch so eine Coming-of-Age-Geschichte werden, wo du dann irgendwie verschiedene Phasen von dieser Prinzessin durchlebst. Und können wir gleich im Interview auch noch hören. Da er hat schon auch angedeutet, dass es so eine Meta-Ebene dann noch haben wird, wie halt Märchen das so an sich haben.
Ja.
Aber gut, zur Mechanik, die fand ich sehr gelungen, weil es hat ja so den Eindruck, also mich hat es am Anfang sehr an Limbo erinnert, weil du halt auch so 2D Plattformer-Elemente am Anfang hast, aber es wird ja dann durchaus noch mehr und mehr so wie eigentlich so ein JRPG.
Du hast absolut recht, Manuel. mir hat die Mechanik auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Gerade das Kampfsystem fand ich relativ interessant, da ich jetzt gerade letztens erst durch South Park wieder in diese rundenbasierenden Kämpfe eingestiegen bin. Fand ich es halt ganz nett, direkt nochmal so einen Titel zu haben, wo man nochmal ein bisschen eine andere Mechanik darauf geworfen hat. Schön ist, dass man halt aktiv eingreifen kann, trotz des Rundenbasierenden, indem man zum Beispiel Gegner mit dem Glühwürmchen, das einen immer begleitet. Mhm. Das müssen wir unbedingt noch näher beschreiben, das Glühwürmchen. Sonst weiß kein Mensch, wovon wir reden. Jedenfalls kann man aktiv Gegner verlangsamen, damit die ihre Züge nicht schnell genug ausführen kann. Man kann Gegner unterbrechen.
Und, rundenbasiert paart sich oder mischt sich hier mit diesem, wie hieß denn das bei Final Fantasy? Da gab es Final Fantasy Teile, wo dann die Rundenbasiertheit mit der Geschwindigkeit des Charakters zusammenhing. Time, weißt du, was ich meine? Time Frame, irgendwas, irgendeine Dreierabkürzung. Halt! Future Manu hier. Das heißt Active Time Battle, du Kacknoob. ATB. Weitermachen. Daran erinnert so ein bisschen, dass jeder Charakter unterschiedlich schnell wieder drankommt.
Ja.
Je nach eigenem Skill-Level oder nach Buffs, die man eben auf den Charakteren drauf hat, bist du dann schneller in dieser Zeitleiste wieder dran und kannst eben, wie du gesagt hast, mit dem Glühwürmchen auch Leute verlangsamen. Oder aber auch durch Schläge Leute wieder zurückwerfen, in ihrer Konzentrationsphase quasi unterbrechen und dann rutschen die wieder zurück und dadurch wurde das auch jetzt selbst am Anfang schon relativ schnell taktisch,
ja.
Wie man wann wen angreift und warum und mit welchem Schlag.
Ja, gerade das ja dann recht schnell mehrere Gegner gibt und man selber auch neue Gefährten dazu gewinnt im Kampf, muss man sich schon ein bisschen umgucken, was man am besten als nächstes macht. Und gerade diese Glühwürmchen-Mechanik, dass man halt aktiv einen Gegner blocken kann, da muss man schon aufpassen, welcher jetzt irgendwie als nächstes drankommt oder welcher halt die größere Gefahr darstellt, um eben richtig zu blocken und nicht. Also man hat auf jeden Fall relativ schnell irgendwie den Schwierigkeitsgrad angezogen, fand ich. Nachdem die ersten Kämpfe relativ schnell von der Hand gingen.
Ja, die waren ja mehr so ein Tutorial, genau.
Ja.
Was ein bisschen komisch war, fand ich, also dieses Rundenbasierte passte ganz gut so zum getragenen Tempo des Spiels, was ja dann in dem 2D-Part ja eher so Erkundungsatmosphäre hat. Dann gehst du mal den Seitengang lang und entdeckst dort wieder irgendeine Kiste. Da passte das rundenbasierte Kämpfen ganz gut dazu. Was ich dann so ein bisschen in Stilbruch fand, war dieser ganze Skill-Tree. Also ja. Dafür, dass du in so einer märchenhaften Umgebung bist und eben so einen so einfache Charaktere halt auch hast, wie diese rothaarige Prinzessin und dann eben diesen, du triffst dann als allererste so einen wie heißen die denn, Chester?
So eine Narrin,
genau, die irgendwie ihren Bruder sucht. Und dann haben die einen Skilltree, wo selbst irgendwie Path of Exile irgendwie neidisch werden würde. Also richtig so Diablo-eske mit vier Verzweigungen und du kannst dann irgendwie diese Skilltrees da draufsetzen. Und ich hatte aber, korrigier mich, wenn es bei dir anders war, ich hatte nach 2 Stunden das Gefühl, okay, du wirst in dem Spiel sowieso so viel Skillpunkte haben, dass du sowieso alles bald haben wirst. Also es war jetzt nicht so, dass man da sich sehr genau überlegen musste, in welche Richtung man jetzt den Charakter skillt.
Ja, ich fand vor allem halt auch die Art der Skills teilweise arg langweilig und nicht zum Setting passen, so ob ich jetzt +2 Stärke habe oder +5 Magieresistenz. Das hat alles nichts Märchenhaftes mehr, sondern dann tatsächlich so diese traditionellen Rollenspiel-Klischees quasi eingebunden. Auch die Üppigkeit ist mir auch eher negativ aufgefallen. Also man, um glaube ich, das sinnvoll zu gestalten, muss man eh erstmal einen Pfad voll machen, weil die stärkeren Skills halt am Ende dann kommen von so einer Kette. Was es halt auch irgendwie wieder ein bisschen, ja, übermannt macht, finde ich. Dass man erstmal zurückschreckt, irgendwie, was mache ich denn da jetzt am besten, anstatt irgendwie zurück ins Spielgeschehen zu kommen. Hm. Ich finde es immer richtig doof, wenn man halt in Spielen mehr Zeit im Menü verbringt als im Spiel selber. Ja. Und
So dramatisch fand ich es jetzt nicht, aber es wirkte so ein bisschen aufgesetzt oder dann auch nach dem Mustern. Eigentlich wäre es auch genügend gewesen, wenn man einfach immer neue Skills dazu bekommt, um halt die rundenbasierten Kämpfe spannend zu halten, indem du halt mal neue Sprüche dazu bekommst oder neue Fähigkeiten, aber so ein Skilltree braucht es eigentlich dann gar nicht groß.
Aber ja, das ist halt so wieder so eine Marketing-Sache einfach, dass man das hinschreiben kann irgendwie in Steam hier, wir haben so und so viele Skills und das wird dann schon ziehen.
Ja. Gut, aber insgesamt freue ich mich drauf, glaube ich. Also nicht nur glaube ich. Insgesamt freue ich mich drauf, da tiefer einzutauchen. Hatte jetzt auch so den Eindruck, dass das eigentlich recht gut ankam, so von der Stimmung. Also jeder, mit dem wir da gesprochen haben, fand es einen recht interessanten Titel. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Und die UbiArt Engine, die passt da wie die Faust aufs Auge, ehrlich gesagt. Also ich wünsche mir, dass das auch funktioniert und dass mit der Engine da noch mehr spannende Sachen passieren können. Die scheint ja ideal für solche Art von Spielen zu sein.
Ja, gerade halt dieses Märchenhafte und Comichafte, sieht halt wirklich unglaublich gut aus in dieser Engine. Und wenn man dann halt Leute hat, die ordentlich zeichnen können, dann kann da wirklich Großartiges entstehen.
Das fand ich sowieso das Geilste, dass der Lead-Designer, der, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber unter seinem Resümee stand der Lead-Designer von Just Dance 1, 2 und 3. Und alle so, hä? Aber wenn du dir die Designs anguckst, dann kannst du eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass der davor völlig unter seinem Talent gebraucht wurde. Und sie haben es irgendwie noch versucht, schön zu formulieren, so, ja, der hat Just Dance den charakteristischen Look aufgesetzt oder so. Mhm. Was ja auch durchaus stimmt, aber ich glaube, der konnte sich da so richtig austoben. Also ich glaube, dass der richtig happy war, so ein Projekt zu kriegen.
Das glaube ich auch.
Dass der sich da voll reingehängt hat und das sieht man irgendwie an jedem Bildschirm siehst du, wie was für einen Spaß der da daran gehabt haben muss.
Ja. Von der Personenvorstellung ist mir ja besonders noch die Programmiererin in Erinnerung geblieben.
Mit dem die Frau Kot.
Die Frau Kot.
Großartig, ja. C-O-D-E, Frau Kot. Ja, und
Nomen est Omen.
Dann muss man ja wohl Programmiererin werden. Das geht ja gar nicht anders. Ich wollte ja eigentlich Kühlschrank werden früher.
Oh Gott. Ich wusste, ich hätte mich nicht drauf einlassen sollen. Ja.
Um die Uhrzeit podcasten ist keine gute Idee. Mhm. Gut, dann danke ich dir für diese kurzen Eindrücke.
Ja, Manu, ich bitte dich.
Was?
Bitte dich.
Ja, was denn?
Also, ja, selbstverständlich.
Ich bitte dich. Ach so rum, ich bitte dich.
Ja, ja,
verstehe. Jetzt, ich dachte, jetzt kommt noch was.
Das mit dem Kühlschrank, das verkrafte ich jetzt. Jetzt kann ich nicht schlafen gehen.
Ja, das war halt so, als in der Schule das halt anfing, dass man versucht hat, mit anderen Namen, also mit den Namen die Leute zu hänseln, ist denen halt nichts eingefallen bei Fritsch, weil die kannten das Wort Bitch noch nicht in der 5., 6. Klasse. Und da ist denen halt nur im Englischunterricht eingefallen, dass es Kühlschrank heißt. Und dann fanden die das halt irre lustig.
Ja, es hat sich anscheinend bis heute gehalten.
Ich dachte, das ist dein Witzniveau.
Tut du mir hast leid. Den Witz tiefgefroren, offensichtlich.
Ja, tut mir leid.
Gut, Manu, ich gehe jetzt.
Ja, gut.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Ebenso.
Morgen.
Bis auf
nämlich nachts jetzt.
Bis zum nächsten Mal.
Es ist Nacht. Glaubt niemandem.
Das ist morgens. Wir frühstücken und trinken Kaffee. Glaubt ihm nicht. Tschüss.
Gute Nacht. Tschüss.